Ich möchte euch herzlich begrüßen zu diesem heutigen zweiten Adventssonntag. Es ist wirklich, es ist immer wieder neu überraschend, wie schnell ein Jahr vorübergeht. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, ist das Kalenderjahr fast schon vorbei und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke mir, Wahnsinn, so schnell ist es vorübergegangen. Es ist in gewisser Weise aber auch schön zu wissen, dass im Kirchenjahr der Advent der Beginn des Jahres ist, der Beginn des Kirchenjahres ist. Das heißt, mit dem Advent, in dem wir jetzt drin stecken, beginnt das Kirchenjahr. Und so kann man sagen, der Advent, das Kommen des Herrn, bedeutet, dass mit dem Kommen des Herrn alles beginnt. Gott ist es, der die Initiative ergreift und zu uns Menschen kommt. Wir suchen Gott verzweifelt, plagen uns ab, wie wir zum Beispiel in diesem Psalm 24 gehört haben, wer darf auf dem Berg des Herrn stehen? Dann kommen einige Beschreibungen, wer das darf und dann, dürfen wir auf dem Berg des Herrn stehen? Advent lehrt uns, Gott kommt zu uns. Der König kommt zu uns. Eine wunderschöne Botschaft, schon allein dieser Begriff Advent. Und wunderschön die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Ich möchte drei Gedanken zum Thema des Adventes mit uns teilen. Nämlich, was bedeutet das Kommen des Herrn eigentlich genau? Was ist damit gemeint mit Advent? Dann, was können wir daraus lernen, dass der Herr kommt? Und dann auch, wie wir es schon in den Adventliedern, wir haben zwei gesungen heute, zwei sehr schöne Adventlieder gesungen, wo das schon zum Ausdruck kommt, was bedeutet Advent für uns persönlich? Das ist nicht so eine allgemeine abstrakte Teil des Kirchenjahres ist, sondern etwas Persönliches. Das Erste, woran wir denken bei Advent, ist natürlich Weihnachten. Es ist alles weihnachtlich geschmückt. Man geht durch die Stadt, man sieht Zeitungen, man dreht vielleicht den Fernseher auf. Überall ist alles weihnachtlich geschmückt, voller Lichter und Glitzer. Und selbstverständlich denken wir im Advent an das Wunder von Weihnachten, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Selbstverständlich denken wir an dieses große Ereignis. Und es ist interessant, in der alten Kirche war die Adventszeit eine Fastenzeit. Eine Zeit des Fastens und der Buße, ähnlich wie vor Ostern es eine Fastenzeit gibt. Das ist so ganz anders, als wir es heute erleben. Wenn wir heute in die Stadt gehen, da herrscht ein fröhliches Treiben auf den Weihnachtsmärkten. Auch in unserem Gemeindeblättli, dort wo wir wohnen, steht groß Einladung zum Weihnachtsmarkt. Zusammen sein, feiern, essen, trinken, Pöstele an diversen Weihnachtsläden. Das ist so ganz anders, als es eigentlich in der alten Kirche gefeiert wurde. Es war eine innere Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Da sehen wir gewisse Unterschiede, so ähnlich wie wir uns vorstellen müssen, wenn ein König in eine Stadt kommt. Man weiß genau, an dem und dem Tag kommt der König. Dann wird alles vorbereitet. Die ganze Stadt wird gereinigt, geputzt, vielleicht noch die Häuser angemalt, dass alles frisch und schön ist. Und aller Unrat wird entfernt. Dann kommt der große Tag. Die Stadt ist bereit, den König zu empfangen. Man sich das vorstellen mit dieser Fasten- und Bußzeit. Bin ich bereit? ist alles sauber, ist alles rein, um diesen heiligen König zu empfangen. Das ist also eine ganz wichtige Bedeutung dieser Adventszeit, dass es auf Weihnachten hin deutet, auf das Wunder von Weihnachten, dass Gott Mensch wird. Advent hat aber mehrere Bedeutungen. Und einen Text möchte ich mit uns lesen, der also im Kirchenkalender einen ganz wichtigen Adventstext darstellt. Und den finden wir im Propheten Sacharja. Dort lesen wir im Kapitel 9, die Verse 9 bis 10, juble laut, Tochter Zion. So ähnlich haben wir das auch gesungen in dem Adventlied. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Heidenvölkern, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Eine wunderschöne Prophetie, eine wunderschöne Vorhersage über das Kommen des Königs und den damit verbundenen Frieden für alle Völker. Also Heidenvölker bedeutet nicht nur Frieden für Israel, sondern Frieden für alle Völker, auch die nicht-israelitischen Völker. Und diese Prophetie wurde 520 vor Christus ungefähr, wurde diese Prophetie von dem Propheten Sacharja gesagt. Und das war wie soll ich das ausdrücken? Es war eine Zeit, eine furchtbare Zeit. Israel kam aus dem Exil aus Babylon zurück. Das war das Schöne, dass Israel befreit wurde aus dem Exil in Babylon. Aber das Dramatische war, dass Israel, dass Jerusalem, die Stadt des Königs, das war ein Trümmerhaufen. Es war ein Trümmerhaufen. Und das größte Projekt, mit dem sich damals dieser Überrest, das war ja nur noch ein Überrest, der von Israeliten beschäftigt war, das war der Wiederaufbau des Tempels. Und dieser Wiederaufbau ging unter großen Widerständen. Alles andere als glorreich, alles andere als herrlich. Und jetzt kommt diese Prophetie: Juble laut, Tochter Zion, freue dich! War sicher für die Menschen damals nicht ganz einfach, das im Glauben anzunehmen. Und es war allen klar, das ist eine Prophetie, die sich jetzt nicht unmittelbar erfüllt. Wir sehen's. Der Serubabel, der damals der Statthalter war, war kein König, obwohl er im Stammbaum Jesu ist. Er ist ein Nachfahre Davids gewesen, aber er war kein König, er war ein Statthalter, aufgrund der Gnaden dieser heidnischen Könige. Die Völker waren immer noch ohne Frieden. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann wissen wir, dass diese Prophetie mit Jesus erfüllt wurde, und zwar am Palmsonntag, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Wenige Tage vor seiner Kreuzigung, wenige Tage vor seiner Auferstehung ist Jesus in Jerusalem eingezogen, und wir lesen dort, bei diesem Ereignis, wo die Menschen zusammengeströmt sind, wo sie Palmen auf den Boden gelegt haben, Kleider auf den Boden gelegt haben, wo Jesus eingezogen ist, vom Ölberg herunter geritten ist mit einem Eselsfohlen. Dann heißt es, dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion. Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, voller Liebe. Und weiter sagen die Menschen dann, die Menge, Hosanna dem Sohn Davids. Das heißt, hilf, Sohn Davids. Hilf uns, rette uns. Und dann gibt es Menschen dort, die sagen, ja, wer ist denn das? Wer ist denn dieser, der da reitet? Und dann sagen die Menschen, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Dieser ist Jesus. Jesus ist dieser König, der nach Jerusalem kommt. Und der jetzt diese Prophetie erfüllen soll. Und nicht wenige Adventslieder greifen das auf. Freue dich, Welt, haben wir gesungen, dein König naht. Und wir können festhalten, und wir wissen das, das ist unser Glaube, dass mit der Kreuzigung Jesu, durch die die Schuld der Welt bezahlt ist, und durch die Auferstehung, durch die neues Leben in diese Welt gekommen ist, dadurch ist das Reich Gottes angebrochen. Das Reich Gottes, das Königreich Gottes ist angebrochen. Und trotzdem wissen wir, dass es immer noch nicht in Vollkommenheit da ist. Und darum weist uns der Advent auf eine dritte Bedeutung hin, und das ist das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit, wie wir auch gesungen haben, macht hoch die Tür, denn der König kommt. Dieser König der Herrlichkeit. Ist also ein Vorausblicken auf das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Das erste Kommen in Sanftmütigkeit, das zweite Kommen in Macht und Herrlichkeit zum Gericht über alles Böse und Ungerechte. Und wenn wir so einen Begriff wie das Gericht hören, da zucken wir zusammen. Aber die Psalmen, wiederum die Psalmen, beschreiben dieses Kommen in Macht und Herrlichkeit als eine Freude. Stellen wir uns einmal vor, eine Welt, in der es nichts Böses und nichts Ungerechtes mehr gibt. Stellen wir uns das vor. Keinen Krieg mehr, mit all dem Leid, der mit Krieg verbunden ist. Keine Ungerechtigkeit mehr, keine Aggression mehr, kein Hass, keine Destruktion, keine Zerstörung, keine Verstümmelung, kein Tod. Eine Welt, in der es nichts Böses mehr gibt. Freue dich, Welt, kann man da nur sagen. Freue dich, Welt. Und so lesen wir es auch im Psalm 98. Jauchzt dem Herrn alle Welt, seid fröhlich und jauchzt und spielt. Es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn. Er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Es wird ein Jubel, wenn wir uns freuen dürfen auf das Kommen des Herrn, wenn er am Ende der Zeit kommt. Das ist die dritte Bedeutung. Weihnachten, Jesus kommt als Kind, als Sohn Gottes in die Welt, geboren von der Jungfrau Maria. Das zweite Kommen, Jesus zieht in Jerusalem ein. Das dritte Kommen in Macht und Herrlichkeit. All das ist mit dem Advent, also der Advent leitet uns an all diese Dinge zu denken. Mit dem Schwerpunkt, freue dich, Welt. Was können wir nun lernen aus diesem Kommen des Herrn? Das sind die Lektionen. Wir können lernen, dass Gott nicht die Welt nicht sich selbst überlässt. Wie ich schon gesagt habe, Gott ist es, der die Initiative ergreift. Er kommt. Er überlässt die Welt nicht ihrem ganzen Leid und ihrer Tragödie, die wir schon kurz angesprochen haben. Und es gibt noch ganz andere Formen von Dingen, die uns in dieser Welt zu schaffen machen. Es ist nicht nur Krieg, es sind nicht nur Naturkatastrophen, es sind nicht nur Pandemien und sonstige weltweite Katastrophen. Ich denke auch ganz praktisch an die Probleme, die wir in unseren Familien haben, an Scheidungen, an Scheidungskinder, die mit dem fertig werden müssen, an volle Jugendpsychiatrien, weil die Kinder nicht mehr zurechtkommen mit der Welt, in der sie leben und in der wir leben. Der ganz normale Wahnsinn. Obwohl wir in einem Land leben, wo Frieden herrscht, sind wir doch konfrontiert mit Dingen, die uns wirklich zu schaffen machen. Gott lässt uns nicht alleine. Gott überlässt diese Welt nicht sich selbst. Er kommt. Und der Prophet Jesaja zum Beispiel im Kapitel 9 sagt, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht. Licht. Auf der einen Seite die Dunkelheit, die ich kurz beschrieben habe, und das ist eine Welt der Dunkelheit, in der wir leben. Bei uns wird das sogar noch unterstrichen durch die Jahreszeit, eine furchtbare Jahreszeit. Es wird spät hell, es wird schnell dunkel. Es ist nur ein Bild, ein Symbol für die Dunkelheit, in der wir leben, geistlich, psychisch, menschlich. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das ist ja das, was wir an jeder Straßenecke sehen. Licht, Glitzer. Und das ist es, was wir unseren Mitmenschen sagen können. Advent zeigt uns, Gott überlässt die Welt nicht sich selbst. Gott kommt. Das schenkt uns eine Hoffnung. Das schenkt uns die Kraft, vorauszuschauen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Daran dürfen wir uns freuen, wenn wir an Jesus glauben. Was ist es, was wir aus dem Advent lernen können? Dass Gott die Welt nicht sich selbst überlässt. Und im Umkehrschluss bedeutet das aber, ich brauche Gott. Die Welt braucht Gott. Freue dich, Welt, dein König kommt. Ja, brauchen wir diesen König? Wollen wir diesen König? Freuen wir uns darauf, dass dieser König kommt? Oder glauben wir, dass wir ihn gar nicht brauchen? Vor einem Jahr haben wir in Bülach am Weihnachtsmarkt einen Stand gehabt als Gemeinde und haben dort gebrannte Mandeln verkauft und solche Kalender verteilt. Segen, Gottes Segen für das Jahr 2023. Und ich habe das einem Mann gegeben, voller Freude, strahlend. Er hat gesagt, das brauche ich nicht. Ich brauche den Segen Gottes nicht. Und ich war so geschockt. Und er hat das gesehen an meinem Gesichtsausdruck, dass er das dann versucht hat, irgendwie zu relativieren, so nach dem Motto, ja, ich habe es nicht so gemeint, so nach dem Motto, sorry. Aber er hat natürlich etwas zum Ausdruck gebracht, was diese Welt, was wir vielfach in dieser Welt hören, ich brauche Gott nicht. Ich löse meine Probleme selbst. Wir lösen unsere Probleme selbst. Und das ist natürlich eine Überheblichkeit von uns Menschen, die gewaltig ist. Und diese Überheblichkeit ist natürlich auch dadurch entstanden, weil die Menschheit sehr viel Gutes geschaffen hat. Also wenn man sich überlegt, in der Medizin, in der Technik, was da alles entstanden ist, was es da heute alles gibt. Vor kurzem war ich beim Zahnarzt. So super, wenn die Zähne nicht mehr schmerzen, wenn man wieder beißen kann. Das ist technischer Fortschritt. Und die Gefahr ist einfach, dass wir glauben, dass wir alle Probleme mit unserem technischen, medizinischen und sonstigen Fortschritt lösen können. Das ist ein Problem. Und viele Menschen sind in dieser Haltung, nein, ich brauche den Segen Gottes nicht. Wir lösen unsere Probleme. Da muss ich sagen, stopp. Advent lehrt uns, Gott kommt. Wir brauchen ihn. Mach dich bereit. Und das ist jetzt die dritte Dimension des Advents, der persönliche Advent. Bin ich bereit, diesem Gott zu begegnen? Bin ich offen für diesen Gott, der kommt? Können wir wiederum diese Adventszeit als eine Besinnungs- und Bußzeit uns wieder zu Herzen nehmen, und wir Christen können uns fragen, bin ich bereit? Was wäre, wenn Jesus morgen kommt oder heute Nachmittag? Jesus sagt, wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das ist auch für uns eine Möglichkeit, eine Chance, uns zu fragen, bin ich bereit? Und das Ganze aber mit einer Haltung der Freude. Freue dich, Welt, dein König kommt. Nein, räume allen Müll aus deinem Leben aus. Tu ihn weg, Jesus ist für diesen Müll gestorben. Freue dich auf das Kommen des Herrn und lasst uns unsere Mitmenschen diese Freude weitergeben. Gott kommt. Er lässt die Welt, überlässt die Welt nicht sich selbst. Freust du dich auf dieses Kommen? Denn dieses Kommen ist wie wenn Licht in die Finsternis kommt. Wunderschönes Bild. Das können wir tagtäglich jetzt nutzen, dieses Bild. Das Licht kommt in die Finsternis. Wir haben gesungen, freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore weit. Und das ist auch das Herzenstor. Jesus kommt bald, mach dich bereit. Er hilft aus Sündennacht. Das ist die tiefste Bedeutung der Finsternis und der Nacht. Das ist die Sündennacht. Und mit dem können ja viele Menschen heutzutage überhaupt nichts mehr anfangen. Was heißt denn Sündennacht? Aber das ist der Kern der ganzen Sache, der Kern, warum es finstern ist, warum wir all diese düsteren Dinge in unserer Welt haben, die Probleme in unserer Welt haben, das ist, weil die Sünde in dieser Welt regiert. Wir können uns das so vorstellen, Sünde ist der Ist-Zustand, in dem wir Menschen sind. Es ist eine Unreinheit gegenüber dem heiligen und vollkommenen Gott. Das ist nämlich der Vergleichspunkt. Wir Menschen neigen dazu, uns immer mit anderen Menschen zu vergleichen. Er ist kleiner, er ist weniger gescheit, er ist, hat eine schlechtere Sprache als ich und so weiter und so fort. Und das sind dann so kleine Unterschiede. Aber der Unterschied, um den es geht, ist der gegenüber Gott, und der ist endlos hoch. Das ist unser Ist-Zustand vor dem lebendigen, heiligen und vollkommenen Gott. Und dann gibt es einen Soll-Zustand. Die Bestimmung für uns Menschen ist, dass wir im Ebenbild Gottes sind. So hat Gott uns geschaffen. Wir sollen ein Bild des Wesens Gottes darstellen. Und hier haben wir eine gewaltige Diskrepanz. Und ich denke, das können wir relativ gut jedem Menschen erklären, dass hier eine gewaltige Diskrepanz ist zwischen dem, was sein soll, und zwischen dem, was ist. Jeder Mensch anerkennt, dass es nicht so ist, wie es sein könnte und sein sollte. Um diese Diskrepanz zu überwinden, kam Jesus. Hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt. So hat Gott die Welt geliebt. dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist die Antwort. Licht in die Finsternis. Und Paulus sagt dann später, und er, Jesus Christus, kam und hat Frieden verkündigt. Euch, den Fernen, das sind die Heiden, da gehören auch wir als Nichtjuden dazu, und Frieden den Nahen, das sind die Juden. Für alle hat Jesus den Frieden gebracht. Und das ist genau der Friede, von dem wir gelesen haben bei dem Propheten Sacharja. Friede den Völkern. Geschwister, das ist Advent. Das ist die Botschaft. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns diese Botschaft immer wieder neu vor Augen führen. Dass Gott als Licht in die Welt gekommen ist und dass er unser Licht ist und dass wir uns prüfen dürfen vor Gott. Bin ich bereit, wenn er kommt? Und ich möchte uns ermutigen dazu, dass wir unsere Mitmenschen auf diesen Advent ansprechen. Weißt du eigentlich, was wir in dieser Zeit feiern? Weißt du, worauf wir hingehen, auf welches Fest wir zugehen? Lasst uns doch freimütig sein und das unseren Mitmenschen, unseren Freunden, unseren Nachbarn, Arbeitskollegen weitersagen. Gott kommt. Das ist die Botschaft, über die wir uns freuen dürfen. Ich wünsche mir, dass wir jetzt dann noch einmal dieses Lied singen, Freue dich Welt. Und zwar als Gebet, dass wir das als Gebet singen, als Zeugnis und als Gebet, dass wir uns an diesem Lied erfreuen, dass wir uns an dem Advent erfreuen. Und wir haben dann nach dem Lied noch eine kurze Zeit der Stille, wo wir das noch für uns persönlich ein bisschen verarbeiten können. Und ich werde dann abschließen mit dem Segen. Amen.